Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Melanie Reidel. Strom und Kosten, das ist ein Thema, das die meisten von uns beschäftigt. Und heute fragen sich aber auch viele, wie kann ich Strom sparen, aber gleichzeitig auch klimafreundlich handeln? Für viele ist die Antwort dann die PV-Anlage, also die Photovoltaikanlage. Und dahingehend hat sich in letzter Zeit recht viel getan. Es werden neue Regelungen ins Rollen gebracht, zum Beispiel veränderte Netzgebühren. Was das für private Haushalte bedeutet, die PV-Anlagen installieren möchten, das bespreche ich heute mit zwei Expertinnen vom Austrian Institute of Technology, Tara Esterl und Caroline Monsberger. Vielen Dank fürs Kommen und hallo.
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 Jetzt aber noch ein kurzer Hinweis an dieser Stelle, liebe Zuhörende. Ihr könnt uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerne hört, abonnieren. Dann verpasst ihr nie eine neue Folge von Lohnt sich das? Ja, wir wollen jetzt eben erfahren, wie das wirklich funktioniert mit dem eigenen Strom erzeugen und dann auch hoffentlich Geld sparen. Ganz wichtig für unseren Podcast, dieses Thema. Was genau bedeutet denn die Netzgebühr und warum ist das gerade für PV-Anlagen wichtig? Frau Esterl, bitte klären Sie uns denn auf, was es damit auf sich hat.
Perfekt. Ja, vielen lieben Dank. Danke auch, dass wir eingeladen wurden und heute hier sein dürfen. Der Strompreis für Endkundinnen, der setzt sich aus grundsätzlich drei Komponenten zusammen. Auf der einen Seite zahlt man eben für die Energie, man zahlt für Steuern und Umlagen und dann zahlt man auch für diese Benutzung des Netzes und darum soll es ja heute insbesondere gehen. Es ist so, dass man über diese Netzgebühr für den Betrieb bzw. auch für die Investitionen in das Netz bezahlt und in den kommenden Jahren wird es sowohl Ersatzinvestitionen geben, müssen. Das heißt, wir müssen einfach Teile des Netzes sowieso ersetzen. Wir müssen aber auch das Netz weiter ausbauen, eben unter anderem wegen der Energiewende. Und daher ist auch noch weiter mit steigenden Kosten zu rechnen. Wenn man sich das Ganze aber im Verhältnis anschaut, sieht man, dass wir derzeit real noch immer deutlich niedrigere Netzgebühren haben als beispielsweise im Jahr 2001. Welche Netzgebühren gibt es denn eigentlich? Es gibt auf der einen Seite die Netzanschlusskosten. Das sind einmalige Kosten für den Anschluss an das Netz. Die werden sowohl von den Verbrauchern und Verbraucherinnen als auch von den Einspeisern getragen. Und das, worum es derzeit in der laufenden Debatte geht, sind insbesondere die laufenden Netzentgelte. Das sind regelmäßige Gebühren für die Nutzung des Netzes, die derzeit vor allem von den Verbraucherinnen getragen werden. Und derzeit gibt es ja einen Grund, warum wir jetzt gerade alle darüber debattieren. Und dafür darf ich übergeben.
Genau, ja. Derzeit befindet sich ja das Elektrizitätswirtschaftsgesetz, also kurz LWG, im Begutachtungsverfahren. Und dieses Gesetz soll unser altes LWOG ablösen und unser Stromnetz damit zukunftsfit machen. Ein besonderer Punkt, der derzeit in der Diskussion ist, insbesondere eben im LWG-Entwurf, sind die Netzentgelte. Und da vor allem das Netznutzungsentgelt. Das macht den größten Brocken aus an den laufenden Netzgebühren und wird eben derzeit von den Verbraucherinnen gezahlt. In Zukunft, oder so sieht es der LWG-Entwurf vor, soll dieses Netznutzungsentgelt ebenso neben den Verbraucherinnen auch von Erzeugenden, also von Einspeisenden gezahlt werden. Hier gilt es anzumerken, von allen Einspeisenden, also nicht nur von PV-Anlagen. Wichtig ist allerdings da anzumerken, dass wir jetzt im Gesetzwerdungsprozess sind. Das heißt, wir sind jetzt noch in der Begutachtung. Es können grundsätzlich noch Stellungnahmen eingebracht werden bis 15. August. Bis dahin ist auch noch nichts fix. Und auch wenn das Gesetz beschlossen ist, wird die Regulierungsbehörde erst eine Verordnung erlassen. Es ist grundsätzlich schon durchgedrungen von der Regulierungsbehörde, dass auch andere Netznutzungsentgelte für Einspeiser vorgesehen sind, also geringere als für Verbraucherinnen und zudem werden auch zeitvariable Entgelte etc. angedacht. Also es ist alles noch in einem recht frühen Stadium.
Mhm. Also es ist zwar in einem frühen Stadium, aber vielleicht macht man sich ja jetzt schon Gedanken, was heißen dann diese Netzgebühren? Lohnt sich dann noch eine PV-Anlage in meinem privaten Haushalt? Also ist das dann überhaupt noch wirtschaftlich?
Genau, also zum jetzigen Zeitpunkt ist es, glaube ich, schwierig, eine verlässliche Aussage zu treffen über Wirtschaftlichkeit von Haushalts-PV-Anlagen in Zukunft. Die Amortisationszeit derzeit von PV-Haushaltsanlagen liegt bei etwa 10 Jahren. Wenn man jetzt annehmen würde, dass ein statisches Netzentgelt für Einspeiser zu entrichten wäre, würde das natürlich die Wirtschaftlichkeit beeinflussen. Negativ natürlich in diesem Sinne. Aber wie bereits gesagt, ist jetzt noch nicht klar, wie das ausgestaltet wird. Und zudem kann man an dem Punkt auch anmerken, dass Netzentgelte auf Einspeisung schon auch einen Anreizeffekt auf zum Beispiel Eigenverbrauch hätten und eben auch einen Anreiz bieten könnten für Lastverschiebung, für Speicherinvestitionen etc.
Welche Kosten entstehen denn konkret jetzt durch bisherige Netzgebühren oder eben auch durch die kommenden? Vielleicht bleiben wir bei den bisherigen. Also welche Kosten entstehen denn jetzt konkret?
Es ist so, ich schaue jetzt nochmal auf die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage und es ist so, dass dieser Effekt eben stark davon abhängt, wie die zukünftige Ausgestaltung dieser PV-Anlage eben ist und eben auch vom Eigenverbrauch. Also gerade, dass die künftigen Netzgebühren ja noch offen sind, das haben wir gerade gehört. Deswegen möchte ich jetzt stark auch auf den Eigenverbrauch eingehen. Der Eigenverbrauch, das heißt die Nutzung des Stroms, die man eben selber verbraucht, die ist sehr positiv für die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage. Das heißt, weil man dadurch Stromkosten vermeiden kann, die man sonst eben vom Stromnetz bzw. vom Stromversorger beziehen würde. Das heißt, man muss eben ansonsten eben auch fürs Netz bezahlen bzw. auch Steuern und Umlagen bezahlen, die man sich so dann eben spart. Konkret, wer seinen Solarstrom eben selbst verbraucht, spart derzeit circa 25 bis 35 Cent die Kilowattstunde. Das hängt halt von dem Strompreis ab, den man selber hat. Wer aber einspeist, erhält dafür aktuell meist nur in etwa 5 bis 10 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt also, dieser finanzielle Vorteil, der gibt sich aus der Differenz davon. Und ja, deswegen, wir reden später sicher noch ein bisschen mehr über diesen Eigenverbrauch. Aber je höher der ist, desto interessanter.
Und die Netzentgelte, so wie ich das jetzt im Vorfeld zumindest gesehen habe, die sollen nicht immer gleich sein, vermutlich. Es wird vielleicht zeitliche Unterschiede geben, also je nachdem, wann man einspeist. Stimmt das denn, Frau Monsberger? Also wie wird es da wahrscheinlich aussehen? Und gibt es vielleicht sonst noch andere Faktoren, die den Beitrag, also die Netzgebühr, beeinflussen werden?
Ja, also wie schon öfter erwähnt, die genaue Ausgestaltung, dafür müssen wir noch auf die Verordnung im Expliziten warten. Grundsätzlich ist jetzt aber aus unserer Sicht ein flexibles Modell, eine gewisse zeitvariable Gestaltung sinnvoll. Vor allem eben, da es auch die Netzdienlichkeit fördert, sind eben zum Beispiel zeitabhängige Modelle denkbar, dass Netzentgelte dann anfallen zur Mittagszeit, wenn die Sonne scheint, wenn sowieso schon sehr viel PV-Strom im Netz ist und das Netz schon sehr belastet ist. Man könnte aber auch andenken, dass zum Beispiel kleinere Anlagen Ausnahmen erfahren etc. Aber das ist eben jetzt noch nicht abschließend final beschlossen.
Gibt es denn Anlagen, die vielleicht ausgenommen sind von dem Ganzen? Also ich denke jetzt an Balkonkraftwerke zum Beispiel, Anlagen, die einen Smart Meter haben. Da hört man ja auch öfters, dass da andere Regeln gelten.
Grundsätzlich, also nach dem jetzigen Regime, haben Balkonkraftwerke noch keinen eigenen Zähler. Das heißt, insofern wird der Strom, der eventuell nicht selbst verbraucht wird, sondern ins Netz geht, auch nicht gemessen. Auf diesen Strom fallen derzeit auch keine Gebühren an. Man erhält aber auch keine Erlöse. Der LWG-Entwurf sieht allerdings vor, dass auch Balkonkraftwerke die Möglichkeit erhalten sollen, einen Zählpunkt, also einen Zähler für die Einspeisemenge zu bekommen. Dann würden natürlich wieder Gebühren anfallen, aber man könnte eben auch aus den Erlösen schöpfen. Für wie es jetzt ausschaut bezüglich Bestandsanlagen zum Beispiel, das ist alles noch sehr unklar und das wird wahrscheinlich in der Debatte noch geklärt werden.
Mhm. Zum Thema Nulleinspeisung, die gibt es ja auch. Was bedeutet die denn genau? Also was kann man sich darunter vorstellen, auch technisch? Und für wen lohnt sich die?
Bei der Nulleinspeisung könnte man ja auch an diese Hütte denken, oben am Berg, eben wo man gar keinen Netzanschluss hat. Da geht es jetzt nicht darum, sondern es geht um eine PV-Anlage, die schon weiter ans Netz angeschlossen ist, die aber keinen Strom in das Netz einspeist. Und das wird so umgesetzt, dass es am Netzanschlusspunkt einen zusätzlichen Zähler gibt und dann Informationen von diesem Punkt eben zurückgespielt werden zu einem Regler und der dann eben die PV-Anlage beziehungsweise eben auch Komponenten regeln kann. Das heißt, eine PV-Anlage kann dann runtergeregelt werden beziehungsweise ein Speicher oder eine Wärmepumpe kann so gesteuert werden, dass dann mehr Strom eingespeichert beziehungsweise verbraucht wird. Wenn man jetzt den Strom selber verbraucht, dann ist das eben sehr wirtschaftlich interessant. Das haben wir vorhin schon gehört, so oder so. Wenn man jetzt gar keinen Strom ins Netz einspeist, was ja diese Nulleinspeisung heißt, dann ist es sicherlich in ein paar Punkten sinnvoll, wenn beispielsweise man keinen Netzanschlusspunkt bekommt und man einfach nichts einspeisen darf. In dem Fall macht es dann schon Sinn. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass wir ja Energie und insbesondere erneuerbare Energie im System haben wollen. Das heißt, eine Abregelung auf Null ist dementsprechend nur in Ausnahmefällen eben sinnvoll. Grundsätzlich ist es schon gut, wenn man auch Strom ins Netz einspeisen kann und dann eben dafür auch eine Vergütung bekommt und eben dann auch andere Leute einfach dann diesen Strom verbrauchen können.
Dann von der Nulleinspeisung vielleicht gleich zu dem Thema, was man abgeben muss, also Steuern. Sie haben es auch vorhin schon kurz angesprochen. Wie funktioniert denn diese Steuerbefreiung bis 12.500 Kilowattstunden? Das sagt jetzt vielleicht niemandem so direkt was, aber es gibt auf jeden Fall eine bestimmte Steuerbefreiung. Und gibt es da auch eine Art Fallen, die lauern vielleicht?
Genau, also grundsätzlich sind Privatpersonen einkommenssteuerbefreit für PV-Stromeinspeisung bis 12.500 Kilowattstunden im Jahr. Es gibt da allerdings gewisse Größenlimits für die PV-Anlage. Also die PV-Anlage darf selbst maximal 35 Kilowatt Peak aufweisen und am Anschlusspunkt, also am Punkt zum öffentlichen Stromnetz, darf maximal eine Anschlusskapazität von 25 Kilowatt Peak bestehen. Diese Steuerausnahme gilt eben für die ersten 12.500 Kilowattstunden, auch wenn dieser Strom jetzt beispielsweise aus mehreren Anlagen erzeugt werden würde. Wenn jetzt eine Anlage von mehreren Personen betrieben wird, dann gilt diese Steuerbefreiung für alle Einzelpersonen einzeln. Eine Änderung eben dieser Regelung ist mir jetzt derzeit nicht bekannt. Grundsätzlich möchte ich an der Stelle aber sehr gern an den übersichtlichen Steuerratgeber von der PV Austria verweisen, der wirklich sehr gut die Thematik darstellt.
Vielleicht kann man ja doch noch ein bisschen mehr sparen. Es gibt ja vielleicht neue Methoden, mit denen man noch mehr sparen kann oder noch besser die PV-Anlage mit anderen Dingen kombinieren, wie zum Beispiel vielleicht die Wärmepumpe, dann gibt es ja noch die Wallbox sozusagen. Wie kann ich denn das am besten alles nutzen?
Ein Energiemanagementsystem kann dabei helfen, dass die Komponenten im Haushalt intelligent gesteuert werden, dass beispielsweise die Wärmepumpe dann angeschalten wird, wenn man ganz viel Strom eben von der PV-Anlage hat. Ja, also gerade diese automatische Steuerung, die macht das Leben dann schon viel einfacher. Natürlich kann man auch einfach rausschauen und das Auto einfach einstecken. Aber also persönlich denke ich mir, ist einfach so ein Energiemanagementsystem. Kostet natürlich ein bisschen was, aber hat sicherlich einen Komfortvorteil, um das Ganze dann optimal zu nutzen. Ein Riesenvorteil ist auch, dass man beispielsweise variable Strompreise, wir haben jetzt ja heute sehr viel über Netzentgelte geredet, die können dynamisch sein. Man kann aber auch dynamische Strompreise haben und die können dann auch von einem Energiemanagementsystem berücksichtigt werden. Und dann wird eben entweder dann geladen, wenn man besonders viel günstigen PV-Strom aus der eigenen Anlage hat oder wenn es günstige Preise gibt, eben aus dem Netz oder aus dem Strompreis.
Also würden Sie sagen, es lohnt sich, noch auf klimafreundlichen Strom umzusteigen, also finanziell?
Oh ja, unbedingt. Also wenn man langfristig schaut, lohnt sich es auf jeden Fall, auf klimafreundlichen Strom umzusteigen. Man sieht es jetzt schon, die Kosten von einer PV-Anlage sind einfach wirklich günstig. Und wenn man sich den Trend anschaut, haben einfach konventionelle Stromträger einen steigenden Preistrend. Ich meine, man hat es im Jahr 2022 gesehen mit der Gaskrise, dass da doch einfach sehr, sehr hohe Gas- und dann auch Strompreise waren. Man sieht aber, dass in den Stunden, wo wir sehr viel erneuerbare Energie im Strom System haben, da haben wir dann auch sehr günstige Strompreise. Das heißt, wir gehen schon davon aus, dass die Strompreise eine sinkende Tendenz haben und beispielsweise die konventionellen Energieträger eher einen steigenden Trend. Vielleicht da noch ein wichtiger Punkt, den ich hinzufügen möchte. Wir haben ja gerade auch über Stromsparen gesprochen. Eben gerade bei der Gebäudedämmung kann man sehr, sehr viel herausholen. Man kann auch, muss man natürlich können, Nicht alle von uns können selber das Haus dämmen, aber wenn man es dämmen kann, ist super. Und auch wurde ja sehr, sehr viel, insbesondere in den letzten Jahren, über das Thema Heizungstausch debattiert. Und wenn man da in Richtung Klimafreundlichkeit schaut, macht es einen sehr großen Unterschied, ob man beispielsweise von einer Ölheizung auf eine Wärmepumpe umsteigt. Da hat man einen sehr besseren sogenannten Primärenergiefaktor. Das heißt, für eine erzeugte Kilowattstunde Wärme braucht man sehr viel weniger Energie.
Mhm. Was wäre denn aus technischer Sicht jetzt die beste Lösung zwecks der Netzgebühren für die Einspeiserinnen und Einspeiser?
Wir haben sehr lange und sehr intensiv über diese Frage diskutiert, selber schon. Es ist eine komplexe Frage. Das heißt, wir haben noch keine einfache Antwort auf diese einfache Frage. Grundsätzlich gibt es drei typische Komponenten bei den Netzentgelten für Einspeiser. Auf der einen Seite das Netzanschlussentgelt, das ist einmal zu bezahlen, wenn man die Anlage anschließt, das eben jetzt schon zu bezahlen. Und das macht aus unserer Sicht auch schon Sinn, dass die Anlagen sich daran beteiligen. Dann gibt es das variable Netzentgelt pro eingespeiste Kilowattstunde. Da haben wir jetzt ja schon sehr viel darüber gesprochen, dass es aus unserer Sicht auf jeden Fall Sinn macht, wenn das denn kommt, dass man es zeitlich variabel gestaltet und eben insbesondere in den Zeiten nur einführt, wo man insbesondere eben das Netz entlasten möchte. Und jetzt haben wir heute sehr viel über die Einspeiser gesprochen. Da möchte ich gerne noch ergänzen, dass für die Verbraucher und Verbraucherinnen das dann auch schon Sinn machen würde, dieses Netzentgelt zeitlich variabel auszugestalten. Wir haben beispielsweise ein Forschungsprojekt. Das Projekt heißt InnoNet, gemeinsam mit drei Netzbetreibern, wo wir das derzeit erforschen, wie über 1000 Kundinnen drauf reagieren, wenn man ein dynamisches Netztarifentgelt, also zeitlich dynamisch, dann den Kundinnen gibt und wie sie eben dann drauf reagieren. Jetzt komme ich dann noch zu der letzten Komponente. Das ist die Leistungskomponente. Beispielsweise große Kundinnen, gerade Industriekundinnen, haben eine monatliche Leistungskomponente. Das heißt also, je nachdem, wie sehr sie das Netz benutzt haben, müssen sie das dann bezahlen. Und da ist derzeit in Diskussion, dass das eben die Verbraucher und Verbraucherinnen dann eben auch ähnlich dann zahlen müssen. Also quasi, man muss die Monatsspitze bezahlen. Und das macht aus unserer Sicht schon auch Sinn, weil das Netz steht ja als Backup sowieso die ganze Zeit zur Verfügung. Und deswegen finden wir es gut, wenn eben jeder sich dann auch daran als sozusagen an einer Versicherung beteiligt.
Mhm. Apropos Beteiligen, es gibt auch so etwas wie Energiegemeinschaften. Frau Monsberger, Sie haben sich damit schon beschäftigt. Und ist das für Stadtwohnungen oder private Haushalte, Stadt oder Dorf, ist das eine Option?
Ja, auf jeden Fall. Also Energiegemeinschaften sind ja grundsätzlich einmal ein Zusammenschluss von Bürger und Bürgerinnen, aber auch von Gemeinden, von Unternehmen. Und dieser Zusammenschluss ermöglicht eben das gemeinsame Erzeugen von erneuerbarer Energie, meistens Strom, die man dann auch gemeinsam nutzen kann, also gemeinsam verbrauchen. Das Konzept ist grundsätzlich möglich seit der Einführung des Erneuerbaren Ausbaugesetzes 2021. Und es gibt zwei Goodies eigentlich in diesen Energiegemeinschaften. Einerseits kann man sich den Strompreis innerhalb von einer Energiegemeinschaft unter den Mitgliedern selbst ausmachen. Und andererseits, wenn man sich jetzt in der geografischen Nähe voneinander befindet, sprich im selben Niederspannungsnetz oder im selben Mittelspannungsnetz befindet, dann bekommt man auch eine gewisse Reduktion von Netzgebühren und gewisse Abgaben und Steuern entfallen auch. Jetzt zu Ihrer zweiten Frage, ob sich das denn lohnt, auch gerade in der Stadt, weil im Dorf ist es, glaube ich, recht naheliegend. Da haben wir sehr viele PV-Anlagen schon auf den Dächern. Gerade in der Stadt würde ich aber auch dafür plädieren, dass das ein sehr sinnvolles Konzept ist. Es gibt da gerade die gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen, die es ermöglichen, auf Mehrparteienhäusern eine gemeinsame, zum Beispiel PV-Anlage zu errichten und diesen Strom dann in diesem Haus gemeinsam zu nutzen. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Möglichkeit, auch in der Stadt das Konzept zu nutzen. Denkbar ist es natürlich auch, dass man mit einer Stadtwohnung teilnimmt in einer Energiegemeinschaft, die im Umfeld irgendwo besteht.
Mhm. Vielleicht noch kurz zu dem Thema Gemeinschaft, soziale Fairness. Was hat das denn damit zu tun, also diejenigen, die Strom erzeugen, dass sie bald zahlen müssen, Sie haben es auch schon kurz erwähnt, ist das sozial fair?
Grundsätzlich auf den ersten Blick können sich einspeiserseitige Netzentgelte schon sinnvoll anhören, weil es eben der Verursachergerechtigkeit sozusagen zuträglich ist, dass das Netzentgelt eben auf mehr aufgeteilt wird und eben von denen bezahlt wird, die auch das Netz belasten. Grundsätzlich würde das auch dazu führen, dass die Netzentgelte jetzt für Verbraucherinnen und Verbraucher sinken. Und das Konzept könnte eben auch den Eigenverbrauch grundsätzlich von PV-Strom beanreizen. Aber wir plädieren dafür, da auch genauer hinzuschauen und auch nachgelagerte Effekte mit zu berücksichtigen. Also zum Beispiel werden Netzentgelte, wenn die eben auch auf Einspeisende übertragen werden, auf die Stromerzeugungskosten aufgeschlagen und finden somit auch den Weg in den Strommarkt und führen dort dann einerseits zu höheren Stromkosten, können aber auch den internationalen Wettbewerb verzehren, weil eben dann heimische Stromerzeuger eine gewisse schlechtere Stellung haben am Markt. Die höheren Stromkosten würden dann auch wieder den Endverbraucherinnen und Verbrauchern umgewälzt werden. Also diese Komponente der Stromkosten könnte dann eben auch wieder steigen. Zudem muss man sich auch anschauen, ob das Entgelt nicht eventuell auch den Förderbedarf von Erneuerbaren erhöht. Und Förderungen werden auch wieder über Entgelte, also über die Abgaben auf die Endverbrauchenden umgewälzt. Also auch das könnte wieder zu höheren Stromkosten im Endeffekt führen. Also es wäre auch möglich, wenn jetzt die Entgelte auch für Einspeisende anfallen und diese Entgelte nicht über Förderungen abgefangen werden, dass das Investitionen grundsätzlich in Erneuerbare hemmt. Generell ist eine Änderung der Entgeltsystematik und gerade auch eine so weitreichende führt natürlich zu mehr Komplexität im System. Und wie jetzt, glaube ich, diese Ausführungen zeigen, ist, dass es ein recht komplexes Thema ist und man sich sehr gut anschauen muss, wie gewisse Anreize wirken und wer im Endeffekt dann wieder mehr Kosten eventuell zu tragen hat.
Also die Netzgebühren werden kommen. Wie sie genau aussehen werden, das ist noch offen. Aber wir haben gehört, ein klimafreundliches Stromerzeugen lohnt sich trotzdem auf jeden Fall noch. Vielen Dank fürs Kommen und danke für die informativen Ausführungen. Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Danke, dass wir da sein durften.
Liebe Hörerinnen und Hörer, euch auch vielen Dank wieder einmal fürs Reinhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört. Und schickt uns gerne Feedback und Fragen an podcast@derstandard.at. Wir freuen uns immer. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Melanie Reidel. Ciao und bis zum nächsten Mal.